Servus und herzlich willkommen zum Systemgorilla Podcast. Heute kommentiere ich die Geschichte der Quantenphysik. Ein Ingenieur sinniert über die vier Kräfte, die die Welt im Inneren zusammenhalten. Bleib doch einfach mal dran, das hat auch Relevanz für deinen Alltag. Ich wünsche dir gute Unterhaltung. Dein Sepp. Komme ich also eines Abends an den Supermarktparkplatz gefahren und sehe, dass ein junger Mann mit seinem Auto am Verzweifeln ist. Gehe ich zu ihm hin und frage ihn, was los ist, und er sagt ja, das Auto springt nicht an und er kriegt es selber nicht angeschoben. Frage ich ihn also, ob ich ihm helfen kann, und als er sich dann freut, sage ich noch so zu ihm, wo darf ich dein Auto denn anlangen? Wo kann ich denn hier schieben? Als wir dann die Druckpunkte geklärt hatten und auf 1, 2, 3 beide losgelaufen sind, rollte das Auto so langsam an. Der junge Mann schmiss sich in seinen Fahrersitz rein, brachte den ersten Gang rein und ließ dann die Kupplung langsam kommen, sodass das Auto so schluckweise mit Rollen und Starten begann, während ich noch schob. Und ich gab noch mal ein bisschen Druck drauf und das Ding sprang an und wunderbar, alle am Parkplatz haben sich gefreut. Warum jetzt dieses wundersame Beispiel vom Autoanschieben auf dem Supermarktparkplatz? Es ist ein verständliches Alltagsbeispiel von Kraftanwendung. Und das wollte ich mal in Quantenteilchen für uns alle übersetzen. Kraftanwendung wird in der Physik für die Entstehung jeglicher Realität verantwortlich gemacht. Also alles, was wir da draußen sehen, erleben, haben, bewegen, das wird durch innere Kräfte zusammengehalten oder auseinandergehalten oder bewegt oder gestoppt. Ein Auto anschieben wirkt relativ einfach, ist aber ein recht komplexes Schaubeispiel aus den vier heute bekannten Grundkräften. Die erste Grundkraft, die Gravitation, ist jedem von uns bereits aus der Schule bekannt. Sir Newton ist immer mit dabei, wenn wir an die Gravitation denken. Sie ist aber gleichzeitig auch die schwächste aller vier Kräfte, die insbesondere große Massen erfordert, damit sie ordentlich wirksam wird. Die Gravitation wirkt in dem Moment, wie ich an einer schrägen Fläche mein Auto anschiebe. Da geht automatisch ein Kraftvektoranteil mit in den Boden und wirkt hier zusätzlich zu der Kraft, die ich aufbringe. Die zweite Kraft, die elektromagnetische, sie führt dazu, dass Elektronen sich bei Kontakt in Anführungsstrichen abstoßen. Sie sorgt also dafür, dass zwischen gleichartig elektrisch geladenen Teilchen eine Abstoßung besteht und bei Teilchen, die unterschiedlich elektrisch geladen sind, eine Anziehung passiert. Wenn du nach heutigem Verständnis ganz, ganz tief in deine Hand reinzoomst, so tief, wie wir es uns vorstellen können heute, dann wirst du dort eine Menge leeren Raum finden, um genau zu sein, 99,999%, manche reden von noch mehr, ist dort leerer Raum, den wir uns heute nicht erklären können. Und irgendwo in diesem leeren Raum schwirren dann ein paar Elektronen umher. Deine Hand, so wie du sie fest vor dir siehst, existiert auf ganz reingezoomten Level so in dieser Form nicht mehr. Da sind nur noch sich bewegende Teilchen, die irgendwie Abstand zueinander regulieren, Geschwindigkeiten einstellen, Schwingungen übertragen. Und wie soll man damit jetzt ein Auto anschieben? Wie soll das denn gehen? Der heutige Gedanke, wie das funktioniert, ist, das Auto besteht aus ganz vielen Atomen und da sind viele Außenelektronen dabei. Deine Hand besteht aus ganz vielen Atomen und da sind auch viele Außenelektronen dabei. Und die elektromagnetische Kraft wirkt zu einer Abstoßung der Außenelektronen zwischen Hand und Auto. Eigentlich liegt deine Hand niemals auf dem Auto auf. Du hast nur das Gefühl, weil da ein Druck vermittelt wird, da würde eine Berührung stattfinden. Aber eigentlich stoßen sich hier nur Elektronen vom Auto und Elektronen deiner Hand ab. Weird, hä? Die dritte Kraft, die ich nennen möchte, ist die starke Kraft, auch die Kernkraft. Sie gibt dem Auto und unserer Hand überhaupt Struktur, denn alles das, woraus wir sind, ist eigentlich 99,999% leerer Raum. Alle Teilchen, die wir heute kennen, füllen diesen Raum nicht aus. Das heißt, diese starke Kraft wird dafür verantwortlich gemacht, dass die Dinge zusammengehalten werden und nicht einfach um den leeren Raum auseinanderfallen. Und die vierte Kraft, die schwache Kraft, ist für Alterungsprozesse in den Materialien von Auto und übrigens auch deiner Hand verantwortlich. Insbesondere die schwache Kraft wird auch in Verbindung mit Atomzerfallsprozessen, also radioaktiver Strahlung, gebracht. Die Quantenphysik hat gezeigt, wir müssen alle diese vier Kräfte kennen, also Gravitation, Elektromagnetismus, starke Kraft und schwache Kraft. Denn nur die korrekte Summe aller dieser Kräfte lässt uns eine Art Formel für die Welt erstellen und damit gegebenenfalls unsere Realität steuern, Energieprobleme beheben, Gesundheitsprobleme und Mobilitätsprobleme managen. Das Ziel der Wissenschaftler ist also die Erschließung eines Kräftesystems. Mithilfe eines Puzzles aus Theorie und Versuch, die müssen natürlich immer zusammenpassen. Außerdem gilt, unsere tägliche Wirklichkeit geht weit tiefer als jede Sinneserfahrung, die wir heute kennen. Und doch begegnet sie uns in jedem Griff an die Motorhaube. Puh, da waren aber jetzt schon einige interessante Thesen dabei. Wo ist denn jetzt die Geschichte der Quantendynamik? Okay. Vor 338 Jahren, im Jahre 1687, fällt Newton ein Apfel auf den Kopf. So stellen wir uns das vor. Er beschreibt die Gravitation als R-Quadrat-Gesetz. Die Kraft, mit der Äpfel fallen und Planeten kreisen sollen. Diese Theorie gilt heute als Sonderfall einer größeren, aber eben noch unbekannten Theorie. Vor 240 Jahren, 1785, Coulomb und die elektrische Kraft, endlich wird das Unsichtbare messbar mit der zweiten Kraft. Charles Coulomb misst erstmals exakt, wie sich geladene Körper anziehen oder abstoßen. Die elektromagnetische Kraft tritt auf die Bühne. Das heißt, erst vor 240 Jahren waren wir uns darüber gewahr, dass es so etwas wie geladene elektrische Teilchen geben könnte, die eine Kraft hervorrufen. Ich hatte eben schon angesprochen, dass auf atomarer Ebene deine Haut die Außenelektronen vom Lack des Autos abstößt. Das verhindert, dass du in das Auto eintauchst. Jetzt hatte Coulomb damals noch kein Auto, aber lassen wir es dabei. 161 Jahre vor unserer Zeit, in 1864, Maxwell sieht, dass Elektrizität und Magnetismus immer miteinander kommen. Die zweite Kraft wird verfeinert durch ihn. James Clerk Maxwell zeigt, dass Licht eine elektromagnetische Welle ist. Elektrik und Magnetismus sind seiner Meinung nach zwei Seiten derselben Medaille. Licht ist übrigens auch nur eine Welle. Eine von sehr vielen, die liegt in einem bestimmten Wellenlängenbereich, 400 bis 800 Nanometer. Das sind ganz, ganz kleine, kurze Wellen. Die kann dein Auge noch sehen. Außerhalb dessen können wir nichts mehr sehen. Sagen wir mal 1000 Nanometer oder 200 Nanometer. Das eine ist zu kurzwellig, das andere zu langwellig für dein Auge. Wir können es nicht sehen, es ist trotzdem da. Glaubst du jetzt, dass es Dinge gibt, die du noch nie gesehen hast? Vor 114 Jahren, Rutherford und Bohr. 1911 taucht dann magisch der Atomkern auf. Rutherford entdeckt, dass es einen Atomkern gibt. Bohr erklärt, warum Elektronen nicht einfach dort hineinfallen. Es kommt also zu auch diesem Bohrschen Schalenmodell, kennt jeder schön aus der Schule. Und man hat die Vorstellung, dass Elektronen nur in einer bestimmten Schale vorliegen können. Einen Kernradius hat man abschätzen können mit 10 hoch minus 14 Meter. Das ist eine Zahl mit 14 Nullen, bevor die erste 1 kommt nach dem Komma. Und die Atomgröße auf 10 hoch minus 10 Meter, auch entsprechend sehr klein. Da ist sehr, sehr viel Leere dazwischen. Das hatte ich schon mal angesprochen. 99,999% ist da leerer Raum. Da wissen wir heute eigentlich nicht so richtig, was da wohl für ein Gel oder sowas drin ist, was die Welt im Inneren zusammenhält. In der Mitte gibt es einen super dicht gepackten Atomkern, ja, von dem ich eben gesprochen hatte. Und draußen rum fliegen Elektronen herum, die ganz viel Volumen einnehmen, super schnell sind, aber eigentlich gar nichts wiegen. Also innen drin sitzt die Stille als riesige Masse und außenrum fliegt ganz viel Leere. Wild, oder? Warum fallen die jetzt also nicht einfach alle da in diesen Kern rein? Oder warum fallen wir mit unserer Hand nicht durch das Auto durch, wenn da eigentlich nur leerer Raum ist, wo sehr viel sehr schnell schwingt? Ja, du kannst dir das ganz leicht vorstellen. Ein Ventilatorblatt, das rotiert, da ist ja immer eine Lücke dazwischen. Immer. Aber greif mal durch. Aua, das tut weh, weil du es eigentlich nie schaffst, genau die Lücke zu treffen. Und ähnlich steif wirken Elektronen, die sehr schnell rotieren, wie so ein schneidendes Ventilatorblatt. Kann man sich jetzt vorstellen, gell? Und herein kommt das Schwergewicht. Einstein denkt die Gravitation neu nach Newton. In den Jahren um 1900 bis in die 1920er, 30er hinein ist Einstein dort sehr aktiv gewesen. Die Raumzeit krümmt sich seiner Meinung nach. Mit der allgemeinen Relativitätstheorie wird Gravitation zu einer Geometriesache. Das heißt, Massen, insbesondere große Massen, verbiegen Raum und Zeit. Zeit verbiegen, na, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber die Ansammlung von viel Masse, also von viel Kilogramm, verändert, wie sich der Raum verhält, wie sich der Raum ausdehnt und wie schnell die Zeit verläuft. Die Schwäche von Gravitation ist, sie lässt sich kaum abschirmen oder bündeln, ganz anders als die anderen Kräfte. In den 1920er Jahren, also etwa 100 Jahre her, kamen dann so richtige quantenmechanische Bewegungen auf. Und auch das Thema Unschärfe wurde wichtig. Austauschteilchen wurden für Kräfte verantwortlich gemacht. Heisenberg, Schrödinger und Co. haben erkannt, dass Welle und Teilchen gleichzeitig existieren können. Welle, Teilchen, ich habe mich da in der Schule und auch in der Uni sehr schwer mit diesen Begriffen getan. Aber sagen wir mal, eine Welle ist so etwas wie eine Schwingung und ein Teilchen ist etwas, das Masse hat. Und Heisenberg und Schrödinger sagen, etwas kann gleichzeitig eine Schwingung sein und gleichzeitig eine Masse haben und sich fortbewegen. Sie sagen außerdem, Kräfte wirken durch Quanten. Das sind diese Austauschteilchen. Sie sagen, Quanten sind kleine Energiepakete in Form einer Schwingung. Hört ihr das genau an? Quantenmechanik heißt es, weil wir hier von festen kleinen Energiepaketchen in Form einer Schwingung ausgehen. Sie kommen also in fixen Größen, gequantelt. An der starken Kernkraft wurde in den 1930er Jahren mit teilweise fatalen Folgen geforscht. Es wurde erkannt, dass der Kleber der Atomkerne die dritte Kraft ist. Yukawa schlägt Pionen, ein neues Wort, als Austauschteilchen der starken Kraft vor. Diese Pionen, sagt er, halten Protonen und Neutronen im Atomkern zusammen. Okay, also wieder jemand, der sagt, wie es zusammengehalten wird. Im Alltag ist das kaum spürbar, aber ohne diese Pionen gäbe es wohl keine Materie. Denn auch das Auto besteht ja aus Kernen und ist stabil dank seiner Kraft. Die Reichweite von so einer Kernkraft ist übrigens im Bereich 10 hoch minus 15 Meter. Also wirklich nur in dem Bereich, wo der Atomkern stattfindet. Sie ist aber dort 100 Mal stärker als die elektromagnetische Kraft, die ja den Kern explodieren lassen will, weil dort alles positiv geladen ist. 1940er Jahre, also 80 Jahre her. Die schwache Kraft und Radioaktivität erlangen Aufmerksamkeit. Teilchen können sich auf einmal verwandeln. Die vierte Kraft wird gefunden. Die schwache Wechselwirkung erklärt, warum Neutronen zerfallen können. Das ist nötig, um zu erklären, wie Sonnen, Supernoven und auch Beta-Zerfall im Alltag funktionieren. Deine Autobatterie wird übrigens auch alt durch radioaktive Prozesse. Wir können mit der Messung von Zerfallsteilchen übrigens auch auf die Materialalterung schließen. Auch Kernkraftwerke beruhen auf dieser Kraft. Ihre Reichweite ist im Bereich 10 hoch minus 18 Meter und sie hat wieder wilde andere neue Austauschteilchennamen bekommen. Wir merken was. Es geht immer, immer kleiner, egal wo wir hinkommen, es wird immer kleiner, das Teilchen, und es muss immer ein neues Teilchen gefunden werden, was dafür dann verantwortlich ist, dass eine bisher unerklärte Kraft jetzt endlich geschlossen werden kann. Die neuere Geschichte der Quantenmechanik liegt im Bereich der letzten 50 Jahre. Wir reden vom Standardmodell. Hier bildet sich endlich eine Summierung von drei Kräften, die wir schon lange modelliert, simuliert, gemessen haben. Die älteste, die erste Kraft, allerdings die Gravitation, sie bleibt draußen. Physiker wie Glashoff, Weinberg und Salem vereinigen die elektromagnetische, schwache und die starke Kraft in einem Standardmodell. Gravitation passt da leider noch nicht rein. 2012 zusätzlich entdeckt wurde das Higgs-Boson, ein weiteres Austauschteilchen. Es gibt einem Teilchen Masse, sonst gäbe es keine Autos zum Anschieben. Quantengravitation heute und morgen. Kommen wir nochmal zum Ziel zurück, was ein Quantenphysiker eigentlich möchte. Irgendwie am Ende ja doch die Erschließung eines Kräftesystems mit Hilfe eines Puzzles von Theorie und Versuch, die zusammenpassen sollten, hatten wir schon gesagt, damit wir am Ende vielleicht unsere Realität damit steuern können, Energieprobleme, Gesundheitsprobleme und Mobilitätsprobleme managen können. Ja, und wie versucht das die Quantengravitation heute und auch morgen? Wir suchen also nach einer Theorie, die die Gravitation auch quantisieren kann. Stringtheorie, Schleifen, Quantengravitation, Quantengravitationsfelder, alles noch offen. Das Ziel, nämlich eine Theory of Everything, eine Theorie für das Alles und seines Entstehens zu haben, ist eine schöne. Aber der Parkplatz der Erkenntnis ist aktuell nicht ganz leer. Wir vergrößern nicht genug, um die Gravitation mit heutigen Mitteln zu vereinen, zu unseren ganzen Formeln im Standardmodell. Was machen wir dazu heute? Mit riesigen Experimenten im CERN, im Large Hadron Collider, versuchen wir die kleinsten Teilchen der Welt auf einer Experimentalgröße von mehreren Kilometern dann doch noch irgendwie sichtbar zu machen. Drei Viertel der Theorie steht schon mal, nur die Gravitation fehlt, um alle Kräfte übereinzubringen. Und du merkst auch, ganz viel hängt daran, wie tief wir in ein System hineinschauen, wie weit wir vergrößern, wie weit wir zoomen, wenn du so willst. Damit du mal eine Vorstellung hast, wie weit wir in der Geschichte zoomen konnten und wie weit wir heute zoomen können, hör dir meine nächste Folge an zum Thema Ich zoome in die Quanten hinein. Ich hoffe, du kannst jetzt besser dein Auto anschieben und komplexe Dinge verstehen. Systemgorilla.com bringt dir Klarheit. Mein Name ist Sepp, das darfst du dir gerne merken, und ich wünsche dir einen schönen Tag.